Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Ja, ich heiße auch alle herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Natürlich alle besonders aus der Gemeinde, aber auch alle Gäste. Wir haben ja den zweiten Gottesdienst, wir haben ja um 9 Uhr gehabt und nun den zweiten. Das ist ja nun dieser Corona-Zeit geschuldet, dass man das wegen dem Platz so machen muss, aber so ist das nun mal. Ich muss sagen, für mich war das, ich hatte es vorhin gerade jemand gesagt, ich hatte ja im Oktober hier praktisch angefangen als neuer Pastor und für mich, für jeden ist die Corona-Zeit irgendwie blöd oder für die meisten. Für mich irgendwie fast noch mehr, weil du fängst gerade an, Menschen aus der Gemeinde kennenzulernen, die Gemeinde kennenzulernen. Ich habe ja oft die Zeit in der Cafeteria auch gern genutzt. Ich lerne gerne Menschen kennen und plötzlich ist so ein Stopp. Gut, so ist das nun mal. Ich hoffe doch, dass es bald wieder normale Zeiten kommen. Ich möchte heute eine Botschaft, die mir wichtig ist. Wir haben noch einmal den Galaterbrief, das war so eine Predigtreihe, die wir gemacht haben. Das wird aber übernächstes Mal abgeschlossen, der Galaterbrief. Nächsten Sonntag ist noch Pfingstsonntag und dann wird es abgeschlossen. Für diesen Sonntag habe ich noch eine andere Botschaft auf dem Herzen. Und zwar ist der Hintergrund, ich denke, diese Zeit, in der wir sind, hat ja viele Christen auch beschäftigt mit der Frage, was wir gerade erleben, diese ganze Corona-Geschichte weltweit, dann kommt die Frage mit Impfen oder nicht und wird zu viel überwacht oder nicht und wo kommt das Ganze hin, hat natürlich viele auch Gedanken gemacht, wie weit hat das was mit endzeitlichen Dingen zu tun. Die Bibel spricht ja von einer letzten Zeit vor der Wiederkunft Christi, von der Bibel beginnt die mit der Auferstehung Jesu, mit jedem Tag kommen wir der näher. Also, und es wird sich sehr viel über endzeitliche Dinge unterhalten, auch gerade so in den sozialen Medien unter Christen. Auch die Frage, ist Corona da drin einzustufen oder nicht, hat das was damit zu tun oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Dennoch kann es mal ganz gut sein, wenn Menschen mit der Bibel sich beschäftigen, was ist Jesus wichtig, uns zu sagen für die letzte Zeit. In der sind wir so oder so, was immer letzte Zeit heißt. Das kann auch noch ziemlich gedehnt sein. Das kann auch schon morgen aufhören. Das kann man nicht genau sagen. Und in dem Rahmen habe ich auch nochmal Matthäus 24 gelesen. Jesus redet da sehr viel über die letzte Zeit vor seiner Wiederkunft. Matthäus 24, Matthäus Evangelium. Und ich habe es mal für mich gelesen vor einer Woche und da ist mir ein Wort aufgefallen, was mir vorher nie so aufgefallen ist und wo sich dann eine Botschaft in mir geformt hat, wo ich dachte, da predige ich darüber. Und zwar ist es das Wort viele. Und darum heißt die Botschaft heute, sei nicht unter den vielen. Die Botschaft heute ist, sei nicht unter den vielen. Weil Jesus spricht dann in diesem Text, Matthäus 24 ab Vers 4, er sagt, viele falsche Christusse werden kommen, bevor ich wiederkomme. Viele werden verführt werden. Viele falsche Propheten werden kommen und viele werden verführt werden. Die Liebe wird in vielen erkalten. Viele werden sich einander verraten. Und da habe ich schon gedacht, hätte Jesus gesagt, es kommt auch mal vor, dass ein falscher Prophet kommt. Es kommt auch mal vor, dass ein falscher Christus kommt. Es kommt auch mal vor, dass bei Leuten die Liebe erkaltet, die zu meinem Volk gehören. Okay, dann hätte ich gedacht, ja, aber er sagt viele. Sagt, bei vielen passiert das und von daher ist das eine Botschaft wert. Ich lese jetzt nicht direkt den Text, sondern wir gucken uns die 5 Punkte an, diese 5 Vieles und was Jesus uns damit sagen will. Okay, das erste ist ab Vers 4, Matthäus 24 ab Vers 4. Die Jünger fragen vorher, Jesus, wann ist die Zeit, wann das hier beendet ist, das Leben, wie wir es kennen und wann du wiederkommst. Wann geht das los? Und das Erste, was Jesus dann sagt, er geht gar nicht direkt darauf ein, wie Jesus das oft tut, wenn man ihn Dinge fragt. In der Bibel war das so, Leute fragen ihn Sachen und er geht oft nicht direkt darauf ein, obwohl er kein Politiker ist. Okay, muss ich glaube ich noch dazufügen, das war eher aus Weisheitsgründen, dass er das gemacht hat. Punkt. Vers 4. Und Jesus antwortete ihnen auf diese Frage, was passiert, wann kommst du wieder? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Das Erste, was Jesus sagt auf die Frage, Herr, wann kommst du wieder, wenn du einmal zum Himmel gefahren bist, auf was sollen wir zu achten? Jesus sagt nicht irgendein Zeichen, er sagt, passt auf, dass euch niemand verführt. Sagt Jesus, sagt er uns allen, passt auf, dass du nicht verführt wirst. Und dann sagt er, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das Erste, was Jesus sagt, ist, es werden viele Christusse kommen nach mir, wenn ich auferstanden bin, und sie werden viele verführen. Und das sind drei Dinge mir, die ich da kurz weitergeben möchte. Was kann das bedeuten, falsche Christusse? Drei Dinge. Das Erste, Christus heißt ja auch Messias, Gesalbter. Jemand, der sagt, ich bin der Retter, ich bin der Messias. Oder ich bin der besondere, von Gott befähigte Auserwählte. Christus heißt auch Gesalbte. Und das Erste, ich glaube, dass es sich natürlich auf Menschen bezieht, die direkt diesen Anspruch hatten, ich bin der Messias. Nun muss man sagen, auf diese Leute fallen Christen eigentlich so gut wie nie rein. Behaupte ich mal. Okay, da würdest du auch sagen, ja, wenn... Aber es gab sie in der Geschichte. In der Bibel finden wir schon einen ersten, Apostelgeschichte 21, Vers 38. Da ist von einem ägyptischen Juden die Rede, der viele Leute in die Wüste führte, um sie dort zu Meuchelmördern sozusagen zu trainieren. Und dann, kann man später lesen in anderen Teilen im Internet oder Geschichtsbüchern, hatte er 30.000 Anhänger und wollte auf den Ölberg gehen. Ich weiß gar nicht, ob er es soweit geschafft hat. Und von dort aus ausrufen, dass die Mauern Jerusalems fallen und dann mit den 30.000 Leuten einmarschieren nach Jerusalem. Okay? Das heißt, er wollte massig Juden um sich sammeln und als ihr Anführer sie befreien von den Römern. Ein messianischer Auftritt hatte er. Ich bin der Richtige, der euch jetzt den Weg und die Freiheit bringt. Also nicht um Jesus hat er sie geschart, sondern um sich selbst geschart. Falsche Messiasse, Christusse, scharen Menschen um sich selbst und nicht um Jesus. Okay? Und es gab im Rahmen der Geschichte, habe ich mal gelesen, so 50, 51 richtige falsche Christusse. Das waren meist Juden, die nicht Jesus als Messias angenommen haben und auf sich gewiesen haben, um sich geschart haben und gesagt haben, nicht Jesus ist der Messias, ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte, folgt mir nach. Punkt. Da will ich nicht so viel drauf eingehen. Ich glaube, das ist auch recht offensichtlich, dass viele nicht darauf reinfallen werden, auch als Christen nicht. Zweitens glaube ich, das Wort Christus heißt Gesalbter, habe ich schon gesagt. Und gesalbt heißt, von Gott befähigt werden, von Gott autorisiert sein, in seinem Namen zu handeln. Okay? Und das ist grundsätzlich salbt Gott viele Menschen. Jeder, der zu Jesus gehört, ist gesalbt, hat den Heiligen Geist. Gemeint ist hier, wenn Leute auftreten mit dieser inneren Haltung, ich bin der Gesalbte, ich habe eine besondere Salbung, bin ein Besonderer und Menschen um sich schart. Dann wird es kritisch. Und meist ist es noch verbunden mit Zeichen und Wundern. Es ist gut, wenn Gott Zeichen und Wunder schenkt. Trotzdem muss man dann besonders auch aufpassen, wenn Zeichen und Wunder und eine falsche Lehre oder eine falsche Menschenverehrung zusammenkommen, aufgepasst vor falschen Christussen. Als ich in Hamburg Pastor war, vor genau langer Zeit, vor ewigen Zeiten, da kam ein junger Mann, der kam frisch dann zum Glauben und er kam dann zu mir zum Gespräch ins Büro. Andreas Ball heißt er, kann ich auch ruhig sagen, der ist ja auch heute noch mit Gott und er berichtet ja auch selber seine Geschichte. Und er sagte mir, er wollte noch eine Sache klären. Er war frisch zum Glauben gekommen. Und dann sagte ich, okay, worum geht's? Und dann meint er, er war früher in der Bruno Gröning-Sekte. Sagt irgendeinem das was hier? Hände hoch. Oh, ist ja erstaunlich. Genau. Es kennen viele jetzt nicht mehr. Der ist 1959 gestorben. Er war so ein Heiler. Hat selber gesagt, er ist die Brücke zu Gott. War so schon bedenklich. Und besonders nachdem er gestorben war, heute noch laufen Leute nachts zu seinem Grab als Wallfahrtsort. Leute stellen sich Bilder von ihm auf. Er ist gesalbt, er hat Autorität. Und dieses Bild, wenn Sie es anschauen, gehen Kräfte von aus und heilt sie. Und dieser Andreas Ball hat auch Heilung erlebt in der Gröning-Sekte. Heilung allein sagt noch nichts aus. Das ist ganz wichtig, grundsätzlich mal zu wissen. Und aber er merkte, das ist natürlich nicht der Weg zu Jesus gewesen. Da war ein anderer, der jetzt von den Anhängern angebetet wird, angehimmelt wird und nicht Jesus. Und von dem geht Heilung aus und nicht Jesus. Und als wir dann gebetet haben, war es wirklich so, und das habe ich eigentlich jetzt zweimal so meinen Dienst gehabt, dass hier, wie soll man das nennen, dämonische Manifestation war. Dass du merkst, hier geht was weg von dem Mann. Was Übles. Richtig, der war besessen, weiß ich nicht. Nenn es, wie es willst, okay? Aber er kam unter einem falschen Christus, falschen Gesalbten, und dieser falsche Geist hat er sich geöffnet und er selber war davon eingenommen. Heute ist er Pastor, der Andreas, und dient Gott. Und ich sage immer so, das ist so eine typisch christliche Erfolgsgeschichte. Da hätte ich jetzt eigentlich ein kleines Büchlein schreiben müssen. Schaut mal und zack, und jetzt ist er Pastor und so, und da wäre ich groß rausgekommen. Das ist übrigens mit christlichen Büchern so, darum sage ich das. Wenn ihr so christliche Bücher liest, die mit tollen Geschichten drin, es ist super, lasst euch stärken. Denkt aber nicht, dass der Alltag dieser Leute immer nur mit solchen Erlebnissen aussieht. Mal ganz wichtig. Manchmal denken, dass so ein Otto-Normalverbraucher-Christen wie du und ich, die lesen so Bücher und denken, boah ey, das bin ich ja gar nichts gegen, wie der mit Gott wandelt, ich bin ja eine lebende Flasche gegen den. Aufgepasst, da sind Dinge oft zusammengerafft. Die Apostelgeschichte ist ungefähr 30 Jahre. Da war auch nicht jeden Tag die Hammererlebnisse. Okay, mir mal ganz wichtig nebenbei, weil da werden oft falsche Bilder aufgestellt. Bei dem Gröning sehen wir Folgendes, was ganz typisch ist für falsche Christusse. Er erfährt von seinen Anhängern christusähnliche Verehrung, erstens. Zweitens, Zeichen und Wunder aus einer falschen Quelle, beziehungsweise mit falscher Lehrauffassung, auch falscher biblischen Verständnis. Und das ist typisch bei falschen Christussen. Ihre Anhänger himmeln sie an, oft mit Zeichen und Wunder, aber oft mit schräger Lehre, was Heilung betrifft. Ich weiß nicht, wer von euch, das ist aktueller in den Freikirchen. Anfang 2000 fing das an. Helmut Bauer, Wort und Geist, sagt es. Wen sagt das was? Darf ich mal kurz wissen? Wort und Geist, Bewegung. Doch einige. Es war jemand, der in Freikirchen Bram sich bewegt. Gibt es immer noch die Gruppe. Und der erstmal eigentlich ganz gut auftrat. Man hat das Gefühl, er bringt einen frischen Glauben in die Christenheit rein. Hatte aber schon ein Lehrextrem, leichte Lehrextreme, was Christus in uns betrifft. Das wurde überbetont. Jesus lebt in den Gläubigen, bloß es wurde von ihm überbetont. So in die Richtung am Anfang, er hat so ähnlich gepredigt, wie geht's Jesus? Jesus geht's gut. Wo ist Jesus? Ja, er ist auch im Gläubigen. Wie geht's dir dann? Also, wenn es Jesus gut geht und er in dir lebt, muss es dir auch gut gehen. So eine platte, ich nenne das eine platte Theologie. Und das hat sich alles extremer entwickelt, auch mit schräger Heilungstheologie. Und irgendwann haben sie ihn dann den Völkerapostel genannt. Helmut Bauer ist der Völkerapostel. Und seine Anhänger verehren ihn wirklich. Die sind heute noch eine Gruppe irgendwo im Bayerischen Wald, aber die haben keinen Einfluss mehr auf die Christenheit zum Glück. Nicht mehr. Aber Leute, das weiß ich selber, ich kenne Leute, die da sind, die haben zu Hause von ihm Kalender mit seinem Foto, Kissen, ein Kissen zu Hause mit seinem Foto drauf. Ja, schüttelt es ein, ne, Katrin? Genau. Das heißt, christusähnliche Verehrung und dann noch dazu eine Salbung, die wirklich ganz problematisch ist, sozusagen, weil irgendwie auch Dinge geschehen, aber geistlich hat sich ganz schräg entwickelt und eine ganz schräge Heilungstheologie. Dann ist es leider noch moralisch total, hat sich schräg entwickelt, was Beziehungen und Ehen betreffen. Hier war wirklich eine Verführung. Also typisch ist es so, dass die falschen Christusse eine christusähnliche Verehrung annehmen und Zeichen und Wunder vielleicht auch passieren, aber mit einer ganz schrägen Heilungslehre. Und da müsst ihr aufpassen. Okay? Weil Christus, dass Jesus in uns den Gläubigen lehrt, hat erstmal grundsätzlich lebt, hat erstmal nichts mit Heilung zu tun. Ich weiß, ich hatte mal eine ganz witzige Begebenheit. Was ist witzig, ja? Da war ich im Gottesdienst, wo auch ein Heilungsprediger war. Ist ja gut, dass es die gibt. Wobei, Heilungspredigt finde ich gar nicht so gut. Man sollte Evangelium predigen und Heilung soll nebenbei geschehen. Vielleicht ist das besser so. Und der ist aber kein falscher Christus. Der ist bloß schräg von der Lehre. Der wirkt immer noch in unserem Breitengraden. Und, aber ist sonst ein netter Mann und er meint es gut. Und ich weiß, in einem Gottesdienst, da hat er dann gesagt, vor ein paar Jahren, ich war dabei, ähnlichen Ansatz, er hat gesagt, ist Jesus in dir gesund? Ist Jesus gesund? Ja. Wo ist Jesus? Er ist in dir als Gläubigen. Nun, wenn Jesus gesund ist und in dir lebt, müsstest du da auch gesund sein. Von der Bibel her, darf ich das mal so sagen, ist es absoluter Unsinn, die Innewohnung Christi, dass Jesus in uns lebt, wird nie verbunden mit körperlicher Heilung. Das gehört ganz woanders rein, diese Wahrheit, dass er in uns lebt. Und ich bin danach zu ihm gegangen, nach dem Gottesdienst, und habe gesagt, ich nenne ihn jetzt mal Peter, ich habe gesagt, du, das kann man ja so nicht sagen, habe ich gesagt. Und dann guckt er mich an, dann habe ich gesehen, er hat nicht mehr viele Haare auf dem Kopf. Und ich habe gesagt, weißt du, Jesus in dir verliert keine Haare, aber du verlierst deine Haare. Guckt er mich an. Ja, versteht ihr? Weil, wenn man, wo hört denn das auf? Dann kann ich auch sagen, Jesus lebt in mir, Jesus ist doch allmächtig, oder? Bin ich deshalb allmächtig? Jesus kann durch Wände gehen. Kann ich deshalb durch Wände gehen? Also, es hört sich so erst gut an, aber es ist total falsch. Jesus in uns soll dann angeblich bedeuten, wenn es ihm so geht, muss es mir auch so gehen. Echt Unsinn von der Bibel. Jesus wird auch nicht getötet. Und trotzdem sterben Christen irgendwann. Das ist wirklich schräg gewesen. Und dann haben wir rumgeredet und dann habe ich nochmal gesagt und noch was habe ich gesagt. Und Jesus in dir wird auch nicht älter, aber du wirst älter. Weil seine Haare war ja ein Zeichen davon, dass er älter wird, dass sie ausfallen. Und dann sagte er den Satz, und da habe ich mich verabschiedet sozusagen. Dann sagte er, ja, wir wissen aber nicht, was passiert, wenn wir wirklich glauben. Das heißt, du alterst nicht. Deine Haare fallen nicht aus. Mit 80 bist du wahrscheinlich immer noch aussehen wie mit 20, ne? Wie ein Model. Also das darfst du als Christ beanspruchen. Mit 80 solltest du faltenlos sein. Weil Jesus hat ja keine Falten und er lebt in dir. Ich sage das mal so sarkastisch. Wir müssen aufpassen, wenn solche Sachen gesagt werden. Das ist jetzt kein falscher Christus gewesen, aber eine schräge Theologie. Und Jesus warnt vor falschen Christussen, vor falschen Gesalbten, die Leute um sich scharen, in Christusähnlicher Weise und in falscher Weise Heilungsversprechen machen. Also erster falscher Messias, zweiter falscher Gesalbter. Drittens, ich habe mir überlegt, ein falscher Christus kann auch bedeuten, ein falscher Christus kommt zu mir, wenn mir Christus falsch verkündigt wird. Paulus sagt in 2. Korinther 11, da sagt er, wenn euch, ihr lieben Korinther, ein falscher Christus verkündet wird, und ihr einen anderen Geist empfangt, wieso ertragt ihr das? Und damals waren es Leute, die kamen in die Gemeinde und die haben ein Gesetzesevangelium gepredigt. Die haben gesagt, du musst das und das und das und das und das und das und das tun, jüdisch geprägt, sonst kannst du nicht selig werden. Und Paulus sagt, die predigen damit einen falschen Jesus. Und das ist auch bis heute so. Schaut, wenn von Kanzeln der ein gesellschaftspolitischer Jesus gepredigt wird. Jesus ist auch okay, wenn man als Christ gesellschaftspolitisch tätig ist. Bloß wenn ein gesellschaftspolitischer Jesus einzig gepredigt wird und nicht der uns rettet von unseren Sünden, damit wir zu Gott kommen können, ist es ein falscher Christus. Und das wird viele verführen. Ist doch so, ne? Weil sie kommen nicht zum Glauben an Jesus, den Retter, der sein Blut am Kreuz für meine Sünden vergoss, sondern es wird dann irgendetwas, es ist eine Verführung. Okay. Und ganz wichtig, was die Verkündigung betrifft, ob ein richtiger oder wahrer Jesus gepredigt wird, du musst schauen, wird über kurz oder lang, ist diese zentrale Wahrheit grundsätzlich etwas, was den Botschafter ausmacht. Muss er nicht in jeder Predigt erwähnen. 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt Paulus, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten von denen ich der Größte bin. Wenn jemand sagt, dass Jesus wegen irgendwas anderem in die Welt kam, außer Sünder zu retten, also um mich schön zu machen, um mich reich zu machen, um meine Haut glatt zu machen, um alles Soziale hier zu verändern, um was weiß ich, dann ist das nicht das Zentrum. Jesus kam mit einem Ziel auf die Welt, um Sünder zu retten. Durch das, was er am Kreuz getan hat. Und das muss im Zentrum stehen. Und falls ich da mal von abweichen sollte, dass ihr merkt, Mensch, das ist nicht mehr ein Zentrum richtig, dürft ihr mich gerne ansprechen. Das muss ein Zentrum sein. Das nächste viele, sagt Jesus im Vers 9. Dann sagt er, viele, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 10. Viele werden Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Das heißt, was jetzt schon in vielen Ländern ist, kurz vor der Wiederkunft Jesu wird der Hass auf die Christen immer größer werden. Und mir ist das ganz wichtig, mal zu sagen. Wisst ihr warum? Weil manchmal der Touch in unserer Christenheit so ist, wir müssen immer relevanter für die Gesellschaft werden. Ich sag mal so, es ist gut, wenn man versucht, wie kann ich die Gesellschaft zu erreichen. Aber wenn ich denke, ich muss unbedingt gucken, dass die Gesellschaft mich akzeptiert, dann kann es Problem werden. Weil wenn du Jesus klar nachfolgst und ihn klar predigst, werden die meisten dich nicht akzeptieren. Und die meisten werden dich hassen. Jesus sagt, ich sage das ja nicht, ihr werdet von allen gehasst werden. Stell dich darauf ein, wenn du mit Jesus klar lebst und bei Jesus klar bleibst, ich ermutige dich dazu, auf die Dauer, erwarte nicht, dass die Masse der Leute dich mag. Das Normale ist, dass sie dich irgendwann hassen. Es ist das Normale. Es sei denn, ich stehe nicht zu meinem Glauben und stehe nicht zu meinem Christsein, aber es ist das Normale. Und der Touch, wir müssen gucken, dass die Welt uns ganz toll findet, sehe ich als gefährlich an. Das heißt nicht, dass ich wegen Sachen gehasst und abgelehnt werde, weil ich mich blöd benehme. Das ist was anderes. Okay? Das ist was anderes. Aber ansonsten, Leute, Jesus sagt, der Glaube wird auf die Dauer vor seiner Wiederkunft bewirken, wenn ich ihm treu nachfolge, die Leute werden mich hassen. Weil ich ganz vieles anders sehe und anders sage und anders lebe, als sie es tun. Punkt. Und dann ist die Gefahr, wenn dann Menschen, die zur Kirche grob gehören, ich glaube nicht, dass es wirklich Wiedergeborene sind, die Jesus hier meint, wenn die dann diesen Weg nicht mitgehen, weil die sagen, ich möchte aber gern geliebt und gemocht und akzeptiert werden von der Welt, wenn die dann den Weg nicht mitgehen, kann passieren, dass sie dann die anderen Christen verraten. Das sagt Jesus. Versteht ihr? Das sagt er hier. Dann werden sie einander verraten. Wacht darüber, passt auf. Vers 11, wieder viele. Es werden viele falsche Propheten aufstehen und viele verführen. Lass mich dazu mal was sagen. Ein falscher Prophet, was ist ein falscher Prophet? Ein falscher Prophet ist nicht jemand, der mal was Falsches prophezeit. Weil jeder, ich meine, hier geht es nicht von den Leuten, die alle mal weissagen können. Jeder, der im Amt des Propheten steht, kann sich mal irren. Ehrlich, die können sich mal irren. Wenn der natürlich andauernd nur Falsches sagt, dann ist er auch ein falsches Prophet. Aber ein falscher Prophet macht sich an was anderem fest. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, werden drei Dinge genannt in den ersten drei Versen, wo du einen falschen Propheten erkennen kannst. Hört mal ganz aufmerksam zu. Das erste ist, falsche Propheten sagen verkehrte Dinge, die das Volk Gottes in eine Richtung lenkt, die nicht mehr mit der Bibel kompatibel ist. Petrus sagt, es waren falsche Propheten unter dem Volk und so weiter. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Sie lenken das Volk Gottes in eine falsche Richtung. Okay? Das ist das Erste. Also sie bringen prophetische Aussagen, prophetische Dinge, die wirklich konträr zur Bibel sind und richtig in eine falsche Richtung. Zweitens, sie sind selber nicht der Herrschaft Jesu unterstellt. Petrus sagt, sie verleugnen den Gebieter, der sie erkauft hat, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Das heißt, sie stellen sich nicht den Jesus, sondern leben einen sündigen Lebensstil und trotzdem prophezeien wie die Verrückten parallel. Das gibt es leider oft in Afrika. Ich war ja vor 4 Jahren in Nigeria. Und die afrikanischen Freunde, die ich habe, die sagen mir das auch. Das ist ein großes Problem. Leute treten auf mit Zeichen und Wundern oder angeblichen Zeichen und Wundern, haben parallel einen ganz üblen moralischen Lebensstil. Die sind da besonders herausgefordert. Aber sowas kann überall Raum haben. Das Dritte habe ich auch erlebt oder ist auch bekannt, auch gerade in Afrika, aber nicht nur. Was Petrus sagt, sie sind auf Geld aus. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. Also, das sind die Dinge, wo du einen falschen Propheten erkennst. Nicht, dass ihr mal was falsch prophezeit. An diesen Dingen. Und da musst du wachsam sein. Weißt du warum? Weil Jesus sagt interessanterweise, wenn er über die Endzeit redet, falsche Propheten scheinen besonders in der letzten Zeit, so mehr die Wiederkunft Jesu kommt, scheinen gerade die, gibt es schon immer, sich noch mehr auszubreiten. Was mir manchmal so ein bisschen Sorge macht in dem Zusammenhang, da geht es jetzt nicht um falsche Propheten, aber um sehr problematische Prophetien, die ich sehr problematisch finde, von der Bibel her. Das sind aber keine falschen Propheten, das sind oft Leute, die ein brennendes Herz für Jesus haben, einfach einen Übereifer haben und es gut meinen. Ich habe jetzt vor einer Woche wieder jemand mir zugeschickt, eine Prophetie, das heißt, die ist auf YouTube auch, Prophetie für Deutschland heißt das. Ich glaube mittlerweile 30.000 Aufrufe, müssen also schon viele Christen gehört haben. Und dieser Bruder, es ist wirklich ein Bruder und ich glaube, kann man sehr schätzen, diesen Mann, aber in seinem Übereifer prophezeit er in eine Richtung, wie das schon seit 40 Jahren leider gemacht wird und eine schräge Geschichte ist. Und ich nenne das triumphalistische Prophetie. Es fing schon an in der Mitte der 70er Jahre, als Gott das Prophetische neu geschenkt hat im Leib Christi, dass neue prophetische Gabe entdeckt wurde, die so wichtig ist. Ich meine, wir hatten selber Armando Sievert da, der im prophetischen Dienst ist. Im Januar haben wir ihn wieder da. Und es ist so wichtig für die Gemeinde. Aber es gibt einen Teil in der charismatischen Christenheit, was schräg ist. Es fing in den 70er Jahren an und du kannst im Internet nachlesen. Und ich war ja selbst dabei. Ich bin 37 Jahre lang gläubig. Und diese triumphalistische Prophetie geht immer in diese Richtung. Es wird sowas Gewaltiges geschehen im Land. Sowas, was wir noch nie gesehen haben in der Welt. Es werden sich massig Menschen bekehren und die Zeichen und Wunder werden massig sein. Und drunter und drüber, ich weiß noch 1990, da wurde uns gesagt, von bekannten riesigen Propheten, in Deutschland und Berlin wird die Erweckung von Deutschland und Berlin ausbrechen. Wenn du die Bibel liest und was Jesus über die Endzeit sagt oder die Apostel, ist eigentlich immer nur in eine Richtung. Es wird eher schwerer und herausfordernder. Aufbrüche kann Gott immer wieder schenken. Und das sollen wir auch für Glauben haben. Wäre schlimm, wenn man oder ich als Pastor keinen Glauben für Aufbrüche hätte. Aber in dieser Weise ist es so triumphalistisch gesagt worden, Sachen, die du alle nachlesen kannst, die alle nicht eingetroffen sind. Durch die Bank nicht. Und dieser Bruder hat es auch wieder gesagt, durch die Corona-Geschichte, Deutschland wird seine Knie vor Jesus beugen, sagt er. Und Europa wird zusehen, wie die Deutschen ihre Knie vor Jesus beugen. Und es werden Zeichen und Wunder sein, noch gewaltiger als die Apostel. Und in jedem Dorf wird man davon reden, was Jesus tut. Leute, das ist einfach frommes Wunschdenken. Ich sage es ganz klar so. Und wisst ihr, was daran problematisch ist? Es macht den Christen nicht alltagstauglich. Wenn Gott sowas tut und wenn sowas passieren sollte, kann ja mal sein, dann passiert es. Man muss auch nicht vorher ankündigen. Aber das macht die Leute alltagstauglich und manchmal auch nicht gemeindealltagstauglich, weil die denken dann, Mensch, unser schnödes Gemeindeleben, ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt die Zeichen der Apostel übertroffen werden. Und da sind viele, kommen ganz falsche Bilder hinein. Und ich sage euch nochmal, es ist massig, was alles nicht eingetroffen ist. Und hier muss die charismatische Christenheit in einem bestimmten Zweig wachsamer werden. Da muss ich sagen, da ist die Endzeitprophetie von der alten Norwegerin, die ist, glaube ich, jedem Christen in unserem Land mittlerweile bekannt, viel dichter an der Bibel dran. Alte Norwegerin, Endzeitprophetie, wer kennt das? Hände kurz. Ja, eigentlich so gut wie. Sonst gibst du einfach mal ein, Prophetie alte Norwegerin bei Google. Und sie ist sehr stark an der Bibel dran und redet von der Gefahr der Lauheit, des Abfalls. Paulus spricht davon, dass ein großer Abfall kommt vom Glauben. Ich glaube, dass hier aber Ernahmungschristen gemeint sind. Er spricht nicht, es wird, boah. Und darum aufgepasst, aber nochmal, das sind keine falschen Propheten, aber es können Leute in eine falsche Richtung bringen. Und ich schließe jetzt mit einem Punkt, der mir ganz wichtig ist, in Vers 12. Und jetzt müsst ihr nochmal 6 Minuten maximal einen ganz wachen Geist haben. Ihr müsst so wach jetzt sein, das ist mir ganz wichtig. Paulus sagt in Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Übrigens fällt mir gerade noch ein, Armando Siever, den wir hier zum prophetischen Dienst hatten und der selber Prophet ist, geht es übrigens genauso mit diesen triumphalistischen Prophetien. Er hat ein Riesenproblem damit auch. Und er sagte mir, Christoph, ich hatte schon mal in Prophetenkreisen angesprochen, wo er eingeladen wurde, dann gehen die Schotten zu. Es ist wirklich ein Problem, Leute. Aber Punkt. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus sagt noch Folgendes, in der letzten Zeit, bevor er wiederkommt, ist die Gefahr, dass die Liebe in Menschen, vielleicht auch in Menschen von Gottes Volk, erkaltet. Er sagt hier, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, das meint ja Folgendes, wenn ein Mensch viel Gesetzlosigkeit erlebt, also was, wenn viel Böses einem Menschen getan wird, wir haben hier vielleicht Menschen sitzen mit Sicherheit, die schon die schlimme Sachen in der Kindheit erlebt haben. Und da wird das menschliche Herz eigentlich zu. Es wird hart, es wird kalt. Und Jesus warnt uns, er sagt, liebe Christen, egal wie es kommt, egal was ist, lasst euer Herz nicht verhärten und verbittert werden. Bleibt in der Liebe, auch wenn Menschen euch vielleicht anfangen zu hassen um des Glaubens willen. Lasst nicht zu, dass die Liebe erkaltet. Jesus hat selber, ist in der Liebe geblieben, obwohl er sehr abgelehnt wurde. Okay, die Liebe ist ein ganz entscheidender Punkt. Und glaubt mir mal, 2 Dinge sind in der Endzeit besonders umkämpft. Einmal ist es eine Schlacht um die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit der Bibel, da tobt die Schlacht. Und die zweite Schlacht ist die Schlacht um die Liebe. Bleibt das Volk Gottes in der Liebe zu Gott und der Liebe zueinander. Und hier lese ich 2. Petrus 4, Vers 7 und das ist das Wichtige, was ich euch da jetzt mitgeben will. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich fast heute Morgen für mich sage. Ich bin aber vor Jahren drauf gestoßen. Ich dachte, das ist ja wirklich cool. Also wenn ich das mal so sagen darf, cool. Petrus spricht über die letzte Zeit, 2. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das war für die damals schon. Also hört mal zu. Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Jetzt ist die Frage, was sagt er jetzt der Gemeinde Jesu? Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Was sagt er jetzt? Und du wirst dich wundern, was er sagt. Er sagt nicht, sammelt euch Nahrungsmittel, sperrt euch in den Keller ein, bereitet euch auf schlimme Zeiten vor, befasst euch mit wilden Endzeit-Prophetien und was weiß ich nicht alles. Sondern jetzt kommt es und ich liebe es. Man merkt es, gell? Ich liebe es. 3 Dinge sagt er. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, zu den Gebeten. Also er sagt einfach, betet weiter, bleibt dran im Gebet, auch gemeinsam Gebet. Das 2. Vor allem habt aber innige Liebe untereinander, denn die Liebe drückt eine Menge Sünden zu. Und das 3. ist, seid gastfreundlich gegeneinander ohne Murren. Das heißt, angesichts der Wiederkunft Jesu, angesichts, dass alles immer schlimmer und dunkler zum Teil wird oder werden kann, gibt Jesus als Gemeinde, gibt die Bibel uns 3 besondere Tipps. Bleib im Gebet. Bleib in der Liebe und sei gastfrei untereinander. Ich liebe es, so geerdet, so undramatisch, so unapokalyptische fantasiemäßig, sondern guck einfach, leb dein Alltagsleben und das sei gastfrei untereinander. Ich glaube, das muss die Gemeinde Jesu in Deutschland neu entdecken, dass man sich einlädt. Auch in der Corona-Zeit darf man ja ein Haushalt einladen. Und meine Erfahrung war immer so, eine Person einmal bei sich eingeladen zu haben, was die Beziehung betrifft, bringt es mehr als 10 Gottesdienste. Ist so. Und eine Gemeinde Jesu, die sich gegeneinander einlädt und das macht, muss ich auch nicht übertreiben, muss ich auch nicht jeden Sonntag machen oder kannst du auch machen, die lebt richtig passend für die Endzeit, weil das Miteinander wird gestärkt. Und das ist wichtig in der letzten Zeit, dass die Gemeinde Jesu zusammenrückt und nicht auseinandergeht. Und Gastfreundschaft hilft total dazu. Innige Liebe, Gastfreundschaft, das sind die Punkte. Ja, das möchte ich auch noch besonders mitgeben. Das nehmt das ganz besonders als praktisches Ding mit. Bleibt im Gebet, wenn möglich, wo gemeinsame Gebetstreffen sind, wenn für euch möglich. Guckt, dass ihr dabei seid oder immer wieder mal dabei seid und lernt Gastfreundschaft. Ladet einander ein oder wenn man das finanziell kann, mal nach dem Gottesdienst im Restaurant. Es bringt ganz, ganz viel. Okay? Amen. Komprimiert, aber ich glaube eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Genau, eins muss ich noch sagen. Es gehört auch zu diesem Geerdetsein, weil ja auch recht viele junge Menschen hier jetzt sind. Was mir auch für die Endzeit wichtig ist, lebt trotzdem normal euer Leben. Wisst ihr selber, ne? Macht eure Ausbildung, macht euer Studium. Wenn ihr sagt, ich will heiraten, Familie gründen, macht das. Und denkt nicht, es ist eh bald das Ende da, ich brauch keine Familie mehr gründen. Hört auf mit so einem Quatsch. Also macht ja keiner. Also das ist Quatsch. So sollen wir nicht leben. Du sollst trotzdem dein Leben hier und jetzt leben. Du sollst dich an dem Leben hier und jetzt trotzdem freuen, an den guten Gaben Gottes. Und wenn du sagst, ich will eine Familie haben, denk nicht, ach, das lohnt sich nicht mehr. Das weißt du nicht. Das haben manche vor 50 Jahren auch gedacht, das lohnt sich nicht mehr. Das hat sich doch gelohnt, sonst wärt ihr nicht hier. Also, heiratet gerne, gründet Familien, aber lebt mit einem wachen Geist. Lebt mit einem wachen Geist, wie wir heute Morgen gehört haben, was um euch herum passiert. Und jetzt möchte ich euch nochmal segnen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.